Immer wieder höre ich von meinen Kundinnen und im Umfeld, dass es ihnen wahnsinnig schwerfällt zu verkaufen, weil sie sich unwohl fühlen, wenn sie den klassischen Marketingstrategien folgen. Die sind zwar bewährt, funktionieren aber logischerweise nicht, wenn du eigentlich gar nicht hinter dem stehst, was du tust. Deshalb heute mal eine Folge mit ein paar ganz anderen Ansätzen. Vielleicht ist ja was für dich dabei, was sich besser anfühlt als die Klassiker.
Willkommen beim Text & Sell Podcast. Hier erfährst du Step by Step, wie du dieses Verkaufen mit Worten hinbekommst. Denn wie du schreibst und was du rausgibst, entscheidet massiv darüber, ob du mit deiner Selbstständigkeit gutes Geld verdienst oder einfach nur ein teures Hobby betreibst. Damit du weißt, wer dir hier im Ohr sitzt, kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Ina Mewes, meines Zeichens freie Werbetexterin. Ich unterstütze Selbstständige wie dich dabei, ihre Texte selbst in die Hand zu nehmen und so die Kunden zu erreichen, mit denen sie wirklich arbeiten wollen.
Was meine ich mit ethischem Marketing? Nun, eine Art zu werben, die nicht so sehr mit den typischen psychologischen Triggern arbeitet oder Leute unter Druck setzt, sondern auf solche Tricks und Kniffe verzichtet. Zuerst mal, es gibt Gründe, warum bestimmte Techniken angewendet werden und sich auch im Lauf der Zeit kaum geändert haben. Und die meisten davon würde ich auch nicht als unethisch einordnen. Ich meine, wo liegt das Problem, wenn du zum Beispiel deutlich machst, dass ein Angebot nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist? Es gibt aber halt auch ein paar Einsätze, die einfach nur daneben sind. Überzeugen, nicht überreden ist die Devise. Und mit Ängsten und Nöten zu spielen, um zu verkaufen, ist ebenfalls daneben. Ich sehe aber leider auch heute noch häufig Werbung, die genau das tut. Im Folgenden möchte ich hier ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du dein Marketing und deine Verkaufsprozesse deutlich kundenorientierter gestaltest. Das bringt vielleicht nicht die gleichen finanziellen Erfolge, kann dir dafür aber richtig treue und dankbare Kunden bescheren und es dir leichter machen, mit deinem Angebot rauszugehen, weil du nicht mehr dieses Gebrauchtwarenverkäufergefühl im Bauch hast. Erstmal, verkaufen ist immer zäh, wenn du nicht hinter deinem Angebot stehst. Okay, das erscheint ziemlich logisch. Wenn ich unsicher bin, ob das, was ich da gerade anbiete, wirklich hilfreich und gut ist oder denke, es sei eigentlich zu teuer, wird das mit dem Verkaufen selten etwas. Habe ich dagegen etwas geschaffen, von dem ich selbst so begeistert bin, dass ich es gefühlt allen erzählen muss, selbst meiner Friseurin, flutscht es mit dem Verkaufen natürlich deutlich besser. Das Problem dabei ist Folgendes. Gerade am Anfang, wenn du noch nicht so viel Erfahrung und wenig Kontakt mit deinen Lieblingskunden hast, schleicht sich super gern das Impostermännchen rein und du fängst an, dich selbst zu sabotieren. Wir erstellen Angebote, die viel zu umfangreich sind, um so unsere Expertise zu beweisen. Die zu günstig sind, weil wir den wirklichen Wert selbst nicht erkennen. Oder die komplett an den Bedürfnissen unserer Kunden vorbei entwickelt werden, weil man das halt so macht. Was da helfen kann? Such dir für neue Angebote erstmal ein paar ausgewählte Testkunden. Die erhalten einen kostenfreien oder zumindest deutlich günstigeren Zugang. Im Gegenzug erklären sie sich aber bereit, dir ehrliches Feedback zu geben. Wichtig bei der Variante ist, dass du dieses Feedback auch wirklich einholst, und zwar nicht nur am Ende des Zugangs, sondern auch zwischendurch. So weißt du anschließend, wo du noch nachfeilen musst, was vielleicht überflüssig gewesen ist und ob dein Angebot so passt, wie es ist. Und du hast für dich die Bestätigung, dass es passt. Wenn es um den Preis geht, orientiere dich dabei am Outcome, nicht an dem, was du reinsteckst. Was meinst du, was die Agentur, die den Slogan Just Do It für Nike wohl dafür bekommen hat? Sicher nicht ein paar Cent oder Euro. Der Wert eines Angebots ergibt sich nicht aus der Anzahl der Lektionen eines Kurses, der Dauer einer Betreuung oder der Menge der begleitenden Arbeitsmaterialien. Entscheidend ist, was für deine Kunden am Ende rauskommt und welchen Einfluss es auf ihr weiteres Leben hat. Wenn jemand jahrelang von Rückenschmerzen geplagt wird und mit einer einzigen Yoga-Übung geheilt werden könnte, meinst du, der würde sich beschweren, wenn diese mehr als die ortsüblichen 90 Euro pro Stunde kostet? Wenn du das verinnerlichst, solltest du in der Lage sein, vernünftige Preise abzurufen, die trotzdem auch beim Gegenüber ein gutes Gefühl hinterlassen. Zweiter positiver Nebeneffekt: Wenn du den Wert deiner Arbeit schätzt, fällt es dir deutlich leichter, die auch zu bewerben. Eine weitere Variante? Biete Zahlungspläne ohne zusätzliche Gebühren an. Das ist ein bisschen eine Zwickmühle, ich finde es aber trotzdem einen interessanten Ansatz. Wenn du etwas höherpreisige Angebote hast, biete Ratenzahlung an. Und zwar ohne Aufschlag. Bei den meisten Zahlungsdienstleistern kostet jede Transaktion. Du erhältst am Ende also etwas weniger Geld. Ja. Auf der anderen Seite ermöglichst du so aber auch Leuten, denen das Geld eben nicht so locker in der Tasche sitzt, einen Zugang zu dir. Wenn sie dann auch noch mit dir Erfolg haben, sind dir treue Kunden garantiert und es fällt dir sicher leichter, diese Möglichkeit zu kommunizieren, wenn du nicht das Gefühl hast, den Leuten extra Geld aus der Tasche zu ziehen, nur weil sie nicht in einem Rutsch zahlen können oder wollen. Eine mögliche Praxis, wenn du ein Angebot launchst, gib den Leuten die Möglichkeit, sich von der Sales-Sequenz abzumelden. Die Thematik kennst du 100% selber auch. Da hat man sich für irgendwas angemeldet, einen Workshop, einen Webinar, landet im Newsletter und bekommt dann in der Verkaufsphase eine Unmenge von E-Mails, die irgendwann nerven. Weil das Angebot gerade nicht passt, du grundsätzlich kein Interesse hast oder überhaupt. Die normale Empfehlung lautet ja, wer zum Beispiel in einer Launchliste ist, muss das ertragen. Wer sich abmeldet, ist eh nicht deine Buyer-Persona. So 100% stimmt das aber nicht. Schließlich kann es genauso gut sein, dass sich jemand für deinen Workshop angemeldet hat und wirklich Interesse zeigt, nur eben jetzt gerade keinen Bedarf an diesem Angebot hat. Was du also machen kannst? Füge am Ende deiner Launch-E-Mails immer eine Möglichkeit hinzu, sich nur von diesen Sales-E-Mails abzumelden, aber im normalen Newsletter zu verbleiben. Kann dich das Verkäufe kosten, weil gerade die E-Mails kurz vor Verkaufsschluss noch oft guten Umsatz bringen? Klare Antwort, ja. Auf der anderen Seite behältst du so aber mehr potenzielle zukünftige Kunden in deiner Liste. Es wirkt nicht so pushy und die, die diese Möglichkeit nicht nutzen und weiter alle Sales-Mails erhalten, sind wahrscheinlich wirklich interessiert und kaufen noch oder ignorieren deine Sequenz eh. Dass jede Mail im Newsletter eine grundsätzliche Abmeldemöglichkeit haben muss, die nicht noch ewige Klicks und Bestätigungen braucht, brauche ich hier hoffentlich nicht betonen. Aber auch im normalen Newsletter kannst du Auswahlmöglichkeiten bieten. Das bedeutet etwas mehr Arbeit. Ich finde es persönlich aber ziemlich attraktiv und etwas, das ich selbst auch mal ins Auge fassen werde. Lass die Leute selbst entscheiden, wie häufig sie deinen Newsletter erhalten. Denn ja, du solltest regelmäßig in der Inbox landen. Im Normalfall empfehle ich einmal pro Woche rauszugehen. Andere Leute im Marketing schwören auf mindestens 2 bis 3 Newsletter pro Woche. Ich sehe manche in meiner Inbox, die täglich reinflattern. Okay, bei denen war ich bisher aber in den meisten Fällen einfach nur zu faul, mich abzumelden. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist zu selten oder zu unregelmäßig zu schreiben. Dann vergessen dich deine Leute und verlieren den Bezug. Falls du aber unsicher bist, ob einmal pro Woche für deine Zielgruppe nicht doch zu viel ist, lass den Leuten doch einfach die Wahl. Das funktioniert ganz einfach, indem du den Leuten anbietest, auf eine geringere Frequenz umzusteigen. In dem Fall gibt es dann nicht 4 bis 5 Mal im Monat den Newsletter, sondern einmal pro Monat. Und dann eine Art Digest, also eine Zusammenfassung dessen, was im letzten Monat so los war. Du solltest dabei nur darauf achten, dass Angebote, die du im Newsletter ausgibst, zum Versandzeitpunkt dieses Digests eben noch offen sind. Sonst wird's ärgerlich. Lass uns über Freebies reden. Die netten kleinen Geschenke, die du ausgibst, um deine Newsletterliste überhaupt erstmal zu füllen. Es gibt einen Grund, warum du die heute nicht mehr als Gratis-Guide oder kostenfreie Vorlage vermarkten darfst. Denn die Leute zahlen. Zwar nur mit ihrer E-Mail-Adresse, aber wirklich kostenfrei ist es eben nicht. Das Ergebnis kennst du sicher selbst. Wir alle sind von sogenannten Freebie-Huntern genervt. Menschen, die sich den Content holen und direkt danach wieder von deiner Liste verschwinden. Oder nach der Anmeldung kaum noch was öffnen und als Karteileichen in deiner Liste hängen bleiben. Auch hier wieder. Wie wäre ein anderer Ansatz? Ein Freebie wirklich kostenfrei rausgeben und dann natürlich auch so bewerben dürfen. Um im Freebie oder auf der Download-Seite die Möglichkeit zur Einschreibung in den Newsletter anzubieten, also aktive Anmeldung im Newsletter. Klar, da melden sich natürlich deutlich weniger Leute an, aber die sind dann auch wirklich an deinem Newsletter und deinen Angeboten interessiert. Das gleiche gilt für eine Anmeldemöglichkeit auf deiner Webseite. Es sollte auch immer einen Weg geben, sich ohne Freebie eintragen zu lassen. Nicht jeder will die haben. Geld-Zurück-Garantien. Wieder so etwas, an dem sich die Geister scheiden. Ich kenne viele, die grundsätzlich keine Money-Back-Garantien geben. Die Gründe sind unterschiedlich. Zum einen ist die Rückabwicklung mit Aufwand verbunden. Es kann natürlich auch passieren, dass deine Kunden die Inhalte schon nutzen und dann auf einmal der Umsatz weg ist. Und die Chance, dass sie kurz nach Start einen Rückzieher machen und so wieder nicht in die Umsetzung kommen, ist natürlich auch da. Auf der anderen Seite senden solche Garantien aber auch ein sehr starkes Signal. Ich bin überzeugt davon, dass das, was du bei mir bekommst, so gut ist, dass du dein Geld eben nicht wiederhaben willst. Das schafft Vertrauen und beim Kunden ein Gefühl von Sicherheit. und schauen wir doch mal rein. Stichwort Aufwand. Der ist bei einer Erstattung nicht größer als das ewige Hin- und Herschreiben mit jemandem, der aussteigen und dann zumindest einen Teil des Geldes wieder haben möchte. Und ja, die Leute gibt's immer wieder. Selbst wenn du im Vorfeld sehr klar kommuniziert hast, dass das nicht möglich ist. Am Ende wirst du in vielen Fällen einfach zurückerstatten. Kunden nutzen die Inhalte und treten dann zurück? Ja, das ist ärgerlich, keine Frage. Das ist aber die große Ausnahme. Auch wenn die Welt ja so schlecht und ungerecht geworden ist, okay, Scherz am Rande, haben die meisten Menschen sowas wie Ehrgefühl und nutzen solche Situationen nicht aus. Bei höherpreisigen Angeboten ist es natürlich sinnvoll, die Dauer dieser Geld-Zurück-Garantie zeitlich zu begrenzen. Das Ganze hat übrigens null mit dem 14-tägigen Rücktrittsrecht zu tun. Das ist eine komplett andere Nummer und muss, zumindest gegenüber Privatkunden, gewährt werden, wenn es nicht explizit im Vorfeld ausgeschlossen ist. Falls du jetzt verwirrt bist, lohnt es sich, den Unterschied unbedingt zu googeln. Das eine ist eine Geld-Zurück-Garantie, das andere ist ein Rücktrittsrecht. Transparenz in deinen Angeboten. Okay, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber offenbar nicht für jeden. Wenn Leute bei dir kaufen, sollten sie im Vorfeld wirklich wissen, was drin ist, damit nicht irgendwelche Überraschungen hinten in der Ecke lauern. Warum ich das anspreche? Weil ich Leute in meinem Umfeld kenne, die sich Coaching-Angebote haben reinquatschen lassen, mit dem Versprechen, eine individuelle, zu ihnen passende Unterstützung zu erhalten. Wie genau die aussehen würde, wurde aber nicht verraten, um die Wirkung nicht zu torpedieren. Das Ergebnis? Mehrere tausend Euro weg, Selbstbewusstsein im Keller, weil ihnen ständig erklärt wurde, sie würden es ja nur nicht genug wollen. Verbunden mit einer Strategie, die sie anwenden sollten, die einerseits null zu ihrer Persönlichkeit gepasst hat und sich eher in der Grauzone der Kundenakquise bewegt. Wenn jemand bei dir bucht, was genau passiert? Welche zusätzlichen Kosten kommen auf deine Kunden zu? Zum Beispiel durch die Nutzung bestimmter Programme oder anderer Dinge, die sie brauchen, um wirklich umzusetzen. Wie sieht der zeitliche Aufwand realistisch aus? Für wen ist dein Angebot geeignet und für wen eher nicht? Auch hier wieder, wir wollen Menschen überzeugen, wenn es für sie passt und nicht in irgendwas reinquatschen. Das macht nur beide Seiten irgendwie unglücklich. Verkaufe ohne zu verkaufen. Jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema. Storytelling. Wenn du ein Angebot hast, von dem du selbst hundertprozentig überzeugt bist, wird es dir eh schon deutlich leichter fallen, darüber zu reden. Und nun stell dir mal vor, du schreibst nicht, kauf das jetzt, nur jetzt so und so günstig. Stattdessen erzählst du Geschichten über die Erfolge deiner bisherigen Kunden. Erzählst darüber, warum dir das Thema so am Herzen liegt, warum es dieses Angebot überhaupt gibt. Erzählst, was sich im Leben deiner Kunden verändern könnte. Was meinst du? Was fiel dir leichter? Storytelling ist in so vielen Bereichen mächtig, im Marketing aber einfach ein Gamechanger. Denn damit holst du einfach alle ab. Entscheidend dabei, erfinde bitte keine Märchen, sondern erzähle wahre Geschichten. Die Leute sind nicht blöd. Sie wittern unbewusst ganz schnell, dass was nicht stimmt. Du tust dich schwer damit, dich selbst gefühlt ständig in den Mittelpunkt zu stellen? Dann lass deine Kunden sprechen. Die meisten von uns versäumen es leider regelmäßig, Kundenstimmen, also Testimonials, einzuholen. Dabei können die dich richtig gut im Marketing unterstützen. Wer mit deiner Arbeit zufrieden war, ist in 99% der Fälle sehr gerne bereit, eine Bewertung dazulassen. Wenn du die für dich nutzen willst, versuch bitte, nicht nur ein paar Sternchen bei Google mitzunehmen, sondern ein vernünftiges Testimonial zu bekommen. Das besteht aus einer klaren Beschreibung der Reise mit dir. Wo standen sie, bevor sie mit dir gearbeitet haben? Was waren ihre Herausforderungen? Wie geht es ihnen jetzt? Was hat ihnen an der Zusammenarbeit am besten gefallen? Was war ihr Gamechanger? Alles das kannst du für Newsletter, Salespages und Co. nutzen, mit gutem Gewissen. Denn du tust nicht nur als ob, sondern zeigst so, was tatsächlich möglich ist. Schaffe keine künstliche Verknappung. FOMO, Fear of Missing Out, ist ein sehr, sehr starkes Verkaufstool. Die Angst, etwas zu verpassen, bringt Leute zum Kaufen. Was immer und überall zum gleichen Preis verfügbar ist, wirkt erst einmal deutlich unattraktiver. Ich kann es mir auch noch später holen und mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich schnell vergessen, dass ich überhaupt Interesse hatte. Ich finde es sinnvoller, keine künstliche Verknappung hervorzurufen. Zeitlich begrenzte Angebote sind zeitlich begrenzt, logisch. Wenn du aber zum Beispiel ein Evergreen-Programm hast, bei dem die Leute eigentlich jederzeit einsteigen können, sollten die Türen auch durchgängig geöffnet sein. Du kannst ja trotzdem regelmäßig Aktionen machen, bei denen es zum Beispiel einen kleinen Preisnachlass oder einen extra Bonus bei Buchung gibt. Wenn du die Anzahl der Plätze begrenzt, achte darauf, dass du auch wirklich nur so viele Buchungen annimmst, wie kommuniziert. Alles andere untergräbt deine Glaubwürdigkeit und das willst du nicht. Und wenn du weißt, dass du ein Programm regelmäßig anbietest, erzähl den Leuten bitte nicht, dass das jetzt vielleicht die letzte Chance ist. In einem Gruppenprogramm, das ich mitbetreue, sehen wir Studenten, die 2-3 Jahre um das Angebot rumgeschlichen sind, weil es aus welchen Gründen auch immer vorher nicht gepasst hat. Und die waren froh und dankbar, dass sie wussten, okay, ich muss nicht jetzt, ich habe die Chance, auch noch in einem Jahr dazu zu kommen. Fazit? Ein Online-Business funktioniert nur, wenn du auch verkaufst. Du kannst nicht erwarten, dass du einfach nur tolle Inhalte und Wissen rausgibst und die Leute dir da in die Bude einrennen. Du musst schon zeigen, was du hast. Damit sich das Ganze aber nicht so marktschreierisch anfühlt, kannst du trotzdem ein paar Dinge anders machen. Indem du wirklich transparent über deine Angebote sprichst und keine falschen Hoffnungen wächst. Ein bisschen mehr auf Kundenzufriedenheit als deinen eigenen Gewinn schaust. Das ist mutig und etwas, worauf du stolz sein kannst, was dich von anderen deiner Branche unterscheidet. Und was du auch gerne kommunizieren darfst, um so Leute anzuziehen, die diese Einstellung auch zu schätzen wissen. Wenn du dann noch auf Storytelling in deinen Verkaufstexten setzt, sollte sich das alles nicht mehr ganz so schmierig und klebrig anfühlen. Kleiner Erfahrungswert von meiner Seite. Ich habe mich früher auch extrem gequält und fand den Verkaufsteil immer mega unangenehm. Mittlerweile ist es immer noch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich fühle mich aber trotzdem gut dabei, weil ich weiß, was meine Arbeit wert ist und bewirken kann. Und ich auch den Rest drumherum so gestaltet habe, dass ich nicht das Gefühl habe, Leute über den Tisch zu ziehen, sondern ihnen etwas Gutes zu tun. Und das kannst du auch. Und dann wird's leichter.